Wir wollen am Anfang gemeinsam beten. Herr Jesus, wir sind hier zusammengekommen, um dich zu ehren und zu loben. Und wir bitten dich, sende uns dazu deinen Heiligen Geist. Amen. Dieses Lied ist uns so alt vertraut. Das altbewährte Geburtstagslied und auch sonst kennt man es schon so gut. Aber ich habe gemerkt, wenn man etwas genauer hinschaut, es ist es eigentlich auch wert, dass es so bekannt und beliebt und auch verbreitet ist. Ich habe gelesen, es ist das von den deutschen Liedern das am meisten international verbreitete Lied, irgendwie in ganz vielen Sprachen übersetzt. Der Liederdichter Joachim Neander hat in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelebt und man hat so den Eindruck, seine ganze Seele quillt über vor Gottes Lob. Und da habe ich entdeckt, das ging dem König David auch so und ich wollte als Grundlage für die Dankesstunde die Verse aus dem Wochenpsalm uns vorlesen, Psalm 31. War diese Woche der offizielle Wochenpsalm, die Verse 20 bis 25. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Wenn man diese Psalmverse hört, dann merkt man, Davids Herz ist auch voll, uns zu ermutigen und aufzurufen, Gott zu loben, über Gott zu staunen und ihm zu danken. Und ich habe so gedacht, David lädt uns ein, Gottes Güte zu bewundern, dem Schutz Gottes zu vertrauen und Gott von ganzem Herzen zu lieben. Das wollen wir an diesem Abend gemeinsam tun und noch ein wenig mehr darüber nachdenken. Davids erste Einladung, Gottes Güte zu bewundern. In Vers 20 sagt er, wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Das Wort Güte begegnet uns ja auch einfach so im menschlichen Zusammensein. Kann man auch in Wörterbüchern nachschlagen. Wohlwollen, Herzlichkeit, Wärme, Großzügigkeit, Nachsicht, Barmherzigkeit sind alles Worte, die verwandt sind mit dem Wort Güte. Und wir merken, sind alles angenehme Worte, die wir gerne hören und denen wir gerne begegnen. Noch praktischer wird es dann, wenn wir im Alltag solchen Leuten begegnen, wenn wir mit einem schwierigen Anliegen auf eine Behörde kommen und der Beamte oder die Beamtin sind freundlich, geduldig. Oder wenn wir zum Arzt gehen und er nimmt sich Zeit und ist ganz wohlwollend. Oder wenn wir ganz und gar einen Polizisten treffen, der nachsichtig ist, dann sind wir doch von Herzen froh und freuen uns, dass es noch gütige Menschen gibt. Und wie viel mehr wert ist die Güte Gottes, die nicht nur mal aus Versehen und zufällig und ganz selten uns begegnet, sondern die uns immer begegnet. Gott kann nicht anders als gütig sein. Wobei man zugeben muss, dass es nicht immer gleich auf den ersten Blick spürbar ist. Ich habe eine interessante alte Übersetzung gefunden von diesem Vers 20. Da heißt es: Wie groß ist deine Güte, die du stillheimlich wie einen Schatz aufgespart hast für die, die dich fürchten und die du dann zu deiner Zeit auch zeigst vor allen Leuten, denen, die auf dich trauen. Das fand ich sehr interessant, dass Gott stillheimlich einen Schatz für uns anlegt, mit seiner Güte, mit seinem Wohlwollen, mit seiner uns Zugewandtheit. Und da steht aber noch was dabei, denen, die dich fürchten, denen, die auf dich trauen. Das hat mich erinnert an die wunderbare Übersetzung von Martin Luther zum ersten Gebot, wo ich den Eindruck habe, das ist wie eine Überschrift über alle Gebote, die Gott uns gegeben hat. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das ist eigentlich das, worüber wir heute Abend reden, weil er uns zusagt, dann wirst du meine Güte in vollem Maße erfahren und empfangen. Wenn wir in dieser Gesinnung leben, ich möchte gern dich fürchten, dich lieben, dir vertrauen, dann kann Gott uns alles Gute schenken, was nur immer möglich ist. Bei David war es auch so, dass er nicht so direkt Güte Gottes pur erlebt hat. Der Psalm ist wahrscheinlich geschrieben in der Zeit, als er vor Saul fliehen musste, als er öfters in Lebensgefahr war, als er in der Wüste in diesen Höhlen leben musste und wo er, nachdem er so viel schweres Unrecht durch Saul erfahren hatte. Und es ist auch nicht so, dass David das irgendwie verdrängen oder vertuschen würde. Er hat nicht gesagt, naja, Gott muss ich immer loben und Gott muss ich immer lieben, an das Böse darf ich nicht mehr denken. Die ersten Verse aus unserem Psalm, da redet David vor Gott ganz deutlich darüber, wie es ihm ergangen ist, was er erlebt hat. Von Not und Elend ist die Rede, von Feinden, von Schwachheit, von Kummer, von Spott, Verachtung, Verleumdung. Und dann mittendrin dieser Ausruf: Ich aber hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Mitten im Klagen, mitten in dem er Gott seine Not, die er durchlebt hat, erzählt, dieses feste Bekenntnis: Du bist mein Gott. Daran soll nichts rütteln, das soll immer so bleiben. Und das bedeutet auch, David wusste, der Gott, der mein Gott ist, der ist gut. Und Gut und Güte hängt ja ganz eng zusammen. Wenn man die Übersetzung, diese in gewisser Weise wörtliche Übersetzung so umwandeln wollte, könnte man sagen, David hat gesagt, auch wenn ich gerade nicht spüre, dass Gott gütig ist, aber er legt doch ein Sparbuch seiner Güte für mich an. Und dann kommt noch die zweite Einladung von David, die auch aus seiner eigenen Erfahrung gewachsen ist. David lädt uns ein, dem Schutz Gottes zu vertrauen. Die dir, Gott, vertrauen, birgst du in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Mir hat es so gefallen, dass hier in einem Vers die Rede ist von Schutz und Hütte. Da habe ich so gedacht, wir haben also eine Schutzhütte bei Gott. Und in dieser Schutzhütte sind wir immer sicher und geborgen. Bei Unwetter, auf einer Wanderung oder auch, wenn giftige Pfeile von Missgunst und Gehässigkeit und Ablehnung auf uns fliegen wollen, dann dürfen wir uns in dieser Schutzhütte bergen und wissen, Gott hat mich lieb, Gott sorgt für mich und bei ihm bin ich geborgen. Ich bin nicht abhängig von dem, was andere sagen und denken, sondern ich darf Gott vertrauen und Gott will ich fürchten. Und es gibt auch Situationen, auch für Christen, wo sie gerade um ihres Bekenntnisses zu Gott willen auch Gehässigkeit und Ablehnung erdulden müssen. Trifft auch manchmal Kinder in der Schule. Das ist dann ganz schön schwer, wenn sie sowas durchleben müssen und auch nicht so leicht für die Eltern, ihnen dann beizustehen. Aber auch Erwachsene kann es treffen. Und wenn ich mich in dieser Schutzhütte Gottes berge, dann bin ich auch bewahrt vor Groll und Bitterkeit und Ärger. Dann weiß ich, Gott hat alles in seiner Hand. Das war auch Davids Erleben. Er wusste, der Saul ist in Gottes Hand, der Absalom ist in Gottes Hand, alle anderen Feinde sind in Gottes Hand und ich bin unter Gottes Schutz. Es gibt noch einen schönen Psalm, der ganz viel von Gottes Güte redet. Das ist der Psalm 136, kennen Sie bestimmt. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und dann wird die ganze Geschichte Israels aufgezählt mit allen Ereignissen und buchstäblich jeder Vers enthält dieses Ostinato, denn seine Güte währet ewiglich. Und da habe ich gefunden, es gibt da einen Vers, der heißt: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte währet ewiglich. Da dachte ich, wie passt das denn zusammen? Die Unterdrückung und die Güte. Warum hat Gott nicht geholfen? Er hat letztendlich geholfen, aber nicht so schnell. Das wissen wir aus dem Bericht, wie lange es gedauert hat, bis Gott geholfen hat. Und 40 Jahre mindestens, denn Mose war ja zwischendurch 40 Jahre in Midian und es hatte ja auch gar nicht erst kurz vorher angefangen. Gott denkt an mich, wenn ich Not leide, denn seine Güte währet ewiglich. Das dürfen wir bekennen mit dem Psalmbeter. Dann kommt noch die dritte Einladung von David. In Vers 24, liebet den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr. Und David hat uns diese Liebe zu Gott vorgelebt. Er hat sich an Gott gefreut, er war mit Gott verbunden, er hat viel an den Herrn gedacht, in Nöten und Freuden. Er hat Gutes von Gott geredet, vor anderen, aber viel auch im Gebet. Und er hatte ein tiefes Vertrauen zu Gott. Und er lädt uns ein, macht es so wie ich, liebt den Herrn, alle seine Heiligen. Freut euch über Gott, wisst, dass er euch lieb hat. Ihr braucht ihm niemals misstrauen und ihr dürft Gutes von ihm reden und wissen, von Gott kann man nie zu gut reden. Und dann fand ich schön, dass das gleich sich so anschließt. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Wir sind automatisch, glaube ich, Heilige, wenn wir den Herrn lieben. Selbst wenn es nur unvollkommen ist, aber doch gehören wir zu ihm als seine Kinder, wenn wir ihn lieben. Und dann wollte ich jetzt noch mal zu dem Lied zurückkehren. Nicht direkt zu dem Lied, aber zu dem Liederdichter, weil ich gemerkt habe, in seiner Lebensbeschreibung, er ist auch wie ein David. Er ist mit 30 Jahren schon heimgerufen worden und hat in dieser kurzen Zeit 72 Lieder gedichtet, von denen viele erhalten sind und mit denen er eine oder sogar mehrere Generationen nach ihm geprägt hat. Joachim Neander ist 1650 in Bremen geboren worden in einer Lehrerfamilie und ist mit 20 Jahren zum Glauben gekommen. Eine ganz interessante Bekehrungsgeschichte, die ich Ihnen mal vorlesen will. Ganz entscheidend und einschneidend hatte Joachim Neander ein Erlebnis im Alter von 20 Jahren. In der aufstrebenden und vielfach auch gottlosen Stadt Bremen war damals ein biblischer Bußprediger namens Theodor Undereik in aller Mund. Die meisten spotteten über ihn. Auch Joachim Neander wollte sich daran beteiligen. Zusammen mit zwei Freunden traf er sich in der Kirche St. Martini, um Material über diesen Prediger zu sammeln, damit man ihn dann richtig lächerlich machen könnte. Was als Belustigung gedacht war, endete schließlich ganz anders. Das Wort des Predigers traf so tief ins Herz des jungen Theologiestudenten, dass er sich der Tränen nicht enthalten konnte. Auf dem Heimweg sagte er zu seinem Freund: Ich muss zu dem Mann gehen und ihn noch weiter über den Zustand meines Herzens hören. Neander bekehrte sich damals und fand in Theodor Undereik seinen geistlichen Vater und Seelsorger. Es war eine ganze Lebenswende. Ja, von da an ist er wirklich Jesus bewusst nachgefolgt. Er hätte eigentlich gern Pfarrer werden wollen, aber das ging nicht, weil keine Stellen frei waren. So ist er nach Düsseldorf gekommen und dort sind auch die meisten Lieder entstanden. Dort fand er eine Stelle als Lehrer. Schließlich ist er sogar Rektor mit 24 Jahren an einer Lateinschule geworden, hat trotzdem nur wenig Gehalt bekommen und ist schon nach einem Jahr wieder entlassen worden. Aus einem interessanten Grund: Er war zu fromm. Es gab damals eine Zeit, wo viele erweckt waren und die Erweckten haben Hauskreise gegründet und der Hauskreis war der Grund für seine Entlassung als Schulrektor. Das klingt gar nicht so ganz unmodern. Ja, jedenfalls war er dann 4 Jahre arbeitslos und ist schließlich mit 29 Jahren nach Bremen zurückgekehrt, hat dort eine noch geringer bezahlte Stelle als Hilfsprediger bekommen und ist dann schon mit 30 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Und ich habe dann so an dieses Lied gedacht, das hat er in seinem letzten Lebensjahr geschrieben. Wie schön er dieses Lied schreibt: Lobe den Herrn, der so herrlich regiert, der dich freundlich geleitet, der deinen Stand sichtbar gesegnet. Könnte man sagen, naja, hast du doch eigentlich gar nicht so genau erlebt. Warst arbeitslos, hast wenig Geld gekriegt, bist rausgeschmissen worden, hast trotzdem geglaubt, dass Gott herrlich regiert. Und wenn man ihn fragen würde, er würde ja sagen. Er hat noch in seiner Sterbestunde das so bekannt. Er hatte wahrscheinlich Pest, ist also sehr plötzlich und schnell einen schweren Todes gestorben, aber hat sich auf dem Sterbebett aus dem Hebräerbrief vorlesen lassen und bezeugt, sind das nicht herrliche Kapitel? Ich will lieber mich zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Und dann sein letztes, was er sagte, es geht meiner Seele wohl. Berge sollen weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade will ich nicht von dir nehmen. Er war sich gewiss, dass Gott das zu ihm sagt in seiner Sterbestunde. Und ja, so wollen wir uns den beiden heute Abend anschließen, dem David und dem Joachim Neander. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lobende schließen mit Amen. Und wir wollen auch an Gottes Güte denken und ihn loben, so gut wir es können. Amen.